Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Schwerpunkt heute in der Sendung, die Wetterextreme in den Bündner Gebirgsregionen. Es gibt mehr Naturkatastrophen. In gewissen Situationen wird es darum müssen sein, dass die Bevölkerung evakuiert werden muss, bevor es Schlimmes passiert, ein Experte vom SLF in Davos erklärt. Dann konkret im Oberengadin die Modernisierung vom Flugplatz in Samada. Ein totales Fiasko, drei Gremien haben komplett versagt. Das Fiasko zieht auch die Schweizerische Rettungsflugwacht in Mitleidenschaft. Weitere Themen sind, im Kanton Graubünden gibt es einen gut gefüllten Geldtopf mit 40 Millionen Franken. Das Geld kann seit 3,5 Jahren für die digitale Transformation beantragt werden. Wie viel Geld ist noch um? RSO hat nachgefragt. Denn sie schützen beispielsweise Schäfe, als wären es ihre engsten Verwandten. Die Herdenschutzhund RSO war beim Bündner, wo die Hunde ausbildet. Und dann haben wir es auch von drei Buben aus Andeir. Die drei haben sich im positiven Sinn können durchsetzen mit ihrem Projekt vom Pumptrack in der Valschanz. Das Thema heute im Infomagazin auf RSO vom Dienstag, am 9. Juli, in der Redaktion der Martin de Platzes. Einen guten Abend. Erdrutsch und Überschwemmungen. Seit Wochen sind Naturereignisse omnipräsent. Besonders im Tessin, im Wallis und in Graubünden. Teils mit massiven Schäden, Menschen sind ums Leben gekommen, Häuser und Infrastruktur teils massiv beschädigt. Warum derartige Wetterereignisse immer häufiger sind, darüber berichtet jetzt Manuela Mäuli.
Im Juni hat es in gewissen Bündner Regionen an einzelnen Tagen an so viel geregnet wie sonst im ganzen Monat. Zu dieser Zeit ist in Misoxau eine grosse Gröllawine abgekommen. Und auch jetzt im Juli gehen die Wetterkapriolen weiter. Das hat sich am Wochenende St. Moritz besonders deutlich gezeigt, wo ein grosser Teil vom Dorf unter Wasser gestanden ist. Derartige Naturereignisse können es noch mehr geben, sagt Andreas Huwiler vom Bündner Amt für Wald und Naturgefahren.
Sicher im Misox natürlich. Man kann ja nicht ausschließen bei neuerlichen Niederschlägen, dass es wieder zu grossem Urgang könnte kommen. Aber wir haben generell im ganzen Kanton haben wir sehr viel eine hohe Feuchtigkeit. Die Böden sind eigentlich gesättigt. Die Gewässer sind relativ hoch. Also bei starken Niederschlägen kann es eigentlich überall zu sättigen oder ähnlichen Ereignissen kommen.
Darum ist es wichtig, dass sich die Leute über die Gefahrensituation in ihrem Wohngebiet informieren. Laut Andreas Huwiler ist das auf der Gefahrenkarte vom Kanton Graubünden möglich. Die zeigt verschiedene Gefahren wie Hochwasser, Lawine oder Murgänge an und die Wahrscheinlichkeit, mit der solche Naturereignisse beim eigenen Haus eintretend.
Wichtig ist sicher zu wissen, es gibt immer eine Restgefährdung. Und viele Leute haben alle das Gefühl, Restgefährdung, das ist noch weniger als geringe Gefährdung. Und das stimmt aber nicht. Eine Restgefährdung kann genauso brutal sein wie ein roter Gefahrenbereich. Es ist einfach sehr, sehr selten, viel seltener. Aber gerade jetzt mit dem Klimawandel müssen wir davon ausgehen, dass so seltene Ereignisse häufiger werden.
Das bestätigt auch Manuela Brunner vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung. Das sind die Folgen vom Klimawandel. Darum sind für die Professorin für Hydrologie und Klimaforschung die Ereignisse der letzten Woche auch nicht überraschend.
Nein, nicht wirklich. Ich meine, lokal ist es natürlich immer ein Schock. Und vielleicht haben wir nicht ganz genau gesehen, oh, es kommt jetzt dort oder dort. Aber dass Starkniederschläge zunehmend ein Problem sind und dass die uns auch in besiedelten Gebieten betreffen, das wissen wir. Und die Starkniederschläge sind in dem Sinn auch von den Meteodiensten nicht ganz so schlecht vorhergesagt.
Starke Niederschläge sind aber nicht die einzige Folge des Klimawandels. Es gäbe auch mehr Hochwasser. Dazu kommt,
dass Trockenheitsereignisse häufiger werden und auch andere Arten von alpinen Naturgefahren wie Steinschläge, zum Beispiel von Permafrostschmelze beeinflusst sind, die werden in Zukunft auch zunehmend zum Problem.
Um diese Gefahren zu erkennen, ist auch die Forschung wichtig. Die Manuela Brunner selber beispielsweise schafft es Davos an sogenannten Abflussvorhersagemodellen. Sie probiert also vorherzusagen, wenn, wo und wie viel Wasser abkommt.
Ja, und etwas, wo wegen der Naturkatastrophen immer wieder aufkommt, das ist, dass Menschen in geförderten Alpentälern müssen, die umgesiedelt werden. Das käme nicht in Frage, hat Bündner Regierungsrätin und Präsidentin der Gebirgskantone Carmelia Meissen die letzten Tage gegenüber der NZZ gesagt. Der Kanton Graubünden, der lässt seine Täler nicht im Stich. Sie ist die älteste Basis der schweizerischen Rettungsflugwacht Rega, die im Oberengadin in Samada. Die muss jetzt aber modernisiert werden. Am letzten Freitag hat Rega ihre konkreten Pläne für die neue Basis in Samada präsentiert. Soweit so gut, aber der Baurechtsvertrag, der ist noch nicht unterschrieben. Gestern an dieser Stelle hat Rega gesagt, an was das liegt. Heute die Antwort von der Projektverantwortlichen Carina Melcher berichtet.
Die Helikopterbasis von Rega am Flugplatz Samada ist in die Jahre gekommen. Es braucht eine neue und das ziemlich zügig. Heisst bis spätestens Ende 2026. Weil bis dann kriegt Samada einen neuen Helikopter. Der ist grösser als der Heli, den Rega jetzt hat und darum braucht es auch einen grösseren Hangar in Samada. Die Rega sagt, sie wäre bereit zum Loslegen mit dem Bauprojekt. Aber der Baurechtsvertrag ist noch nicht unterschrieben. Den muss die Rega zusammen mit der Infrastrukturunternehmung Regionalflughafen Samada, kurz Infra RFS, aushandeln. Und genau dort steche die Rega an, sagt der Mediensprecher Adrian Schindler.
Seit Jahren ist das ein Thema mit dem Unterbaurechtsvertrag und da können wir nicht mehr machen, als immer wieder betonen, die Zeit läuft uns davon. Die Rega hat alles gemacht, was sie hat können machen, damit das noch möglich ist, die Fertigstellung bis Ende 2026. Der Ball liegt jetzt bei der Infra RFS und der Zeitplan bis zur Bauingabe liegt jetzt in der Nebenhände. Weil solange die Rega keinen, sondern fertig ausgehandelten Unterbaurechtsvertrag hat, kann sie das Projekt dann nicht eingeben.
Der Präsident der Verwaltungskommission von Infra RFS, der Mario Cavicelli, sagt, dass das Baugesuch noch nicht unterschrieben worden ist, habe seine Gründe. Ganz so einfach sei das nämlich nicht.
Das geht jetzt in das informelle Prüfungsverfahren im Bundesamt für Zivilluftfahrt. Ab Oktober wird dann das in verbesserter Form wiederum vorliegen. Dann gibt es die öffentliche Auflage und dann geht es ungefähr ein Jahr, 10 Monate, vielleicht auch 15 Monate gibt es das Verfahren im Bundesamt für Zivilluftfahrt, bis dann das Bauvorhaben bewilligt werden kann.
Dazu braucht es noch eine Anpassung vom Sachplan der Luftfahrt. Dort gibt es ein Mitwirkungsverfahren von der Gemeinde, von der Bevölkerung und von Umweltorganisationen. Und am Schluss braucht es noch eine Genehmigung vom Bundesrat.
Und auch das braucht ein bisschen Zeit. Geht man davon aus, dass das bis im Sommer 2025 in einem guten Fall kann auf dem Tisch liegen. Dann ist man planungsseitig parat. Vorher ist die Rega nicht parat. Punkt.
Der Mario Cavicelli sagt aber, er sei zuversichtlich, dass der ganze Prozess gelingt und man eine gute Lösung für die Rega finde. Dass die neue Basis in Samada bis Ende 2026 fertig ist, das sei gar keine Frage.
Das ist ein Muss. Das ist unser absolutes Ziel, dass man der Rega ermöglicht, ihre grösseren Maschinen per November 2026 auch in Samada ordentlich können zu hangarieren. Darum haben wir auch den speziellen, sehr anspruchsvollen Fahrplan aufgesetzt, weil es notwendig ist, dass man es parallel macht, damit im November 2026 die grossen Maschinen können hangariert werden in Samada.
Um die Luftrettung im Engadin auch in Zukunft gewährleisten können, muss die neue Basis in Samada zustande kommen. Einen alternativen Standort im Engadin gibt es laut der Rega nicht.
Ja, und kostet dort die neue Basis von der Rega in Samada 15 Millionen Franken. Die Millionen, die zahlt die Rega aus dem eigenen Sack. Seit über 2 Jahren tut der Verein GR Digital im Auftrag vom Kanton Graubünden die digitale Transformation vorantreiben. Laut einem Beschluss vom Grossen Rat stehen dem Verein dafür 40 Millionen Franken für Digitalisierungsprojekte zur Verfügung. Gut 30 Millionen Franken sind schon reserviert, sagt der Geschäftsführer, der Marcel Meyer, im Interview mit dem Markus Seifert. Über 90 Gesuche sind schon eingereicht worden. 26 davon sind definitiv für gut befunden und bewilligt.
Also es freut mich wirklich, dass wir insgesamt inzwischen schon 93 Projekte bei Graubünden Digital haben. Und was dort der Kern eigentlich ist, was mich freut, ist, dass das aus allen Branchen kommt. Also wir haben wirklich unterschiedliche, innovative Leute in allen Branchen im Kanton Graubünden unterwegs. Und wenn man das jetzt anschaut, haben wir ein Drittel ungefähr von allen eingereichten Besuchen fördern können. Ein Teil sind noch in der Pipeline, also 24 Stück sind aktuell noch in Überarbeitung bei den Gesuchstellen. Das heisst, es ist sogar noch möglich, dass wir unseren Schnitt da verbessern. Und darum glaube ich, ja, das Verhältnis von eingereichten Gesuchen hin zu geförderten Gesuchen ist eigentlich ziemlich gut, meiner Meinung nach.
Also Gesuche aus allen Bereichen, aus allen Branchen. Aber gibt es eine Branche, wo vielleicht mehr Gesuche kommen und wo vielleicht auch mehr bewilligt werden?
Also aktuell ist es so, dass die Struktur vor allem so ist, wie halt der ganze Kanton aufgestellt ist. Das heisst, wir haben relativ viel aus dem Tourismusbereich, den wir bisher können fördern. Und der zweite Teil ist wirklich so ein bisschen der Bereich von Aus- und Weiterbildung, wo auch ein grosser Teil ist, wo wir bisher gute Gesuche auf den Weg können bringen. Und ich glaube, mit diesen zwei Bereichen sind wir wirklich gut unterwegs, weil wir da sehen, das sind wie Grundlagen, die dann vielleicht auch als Beispiel dienen für weitere Branchen oder Bereiche.
Aus welchen Branchen würden wir euch vielleicht noch mehr Gesuche wünschen?
Ja, aktuell sind wir vor allem eigentlich mit zwei Bereichen ein bisschen am Kämpfen, in Anführungs- und Schlusszeichen. Der erste Teil ist sicher die Baubranche, wo wir wirklich am Versuchen sind, um mit allen Akteuren zusammenzusitzen und zu schauen, hey, was wären da innovative, gute Projekte, die wir könnten auf den Weg bringen könnten. Und der zweite Bereich ist weniger eine Branche, sondern mehr der Bereich der KMUs, wo wir wie wollen, ihnen auch möglichst gut aufzeigen, hey, was sind eigentlich die Chancen der digitalen Transformation, wie können wir uns zusammensetzen und Grundlagen erarbeiten, dass wir auch gute Projekte vielleicht auf den Weg bringen können, bei uns einzureichen.
So, digitale Transformation, das ist Konsens, glaube ich, das bietet sehr viele Chancen. Wo sehen ihr die grössten Möglichkeiten für einen Kanton Graubünden, der ja als Wirtschaftsstandort eher peripher ist? Wo sind da die grössten Potenziale?
Also, wir haben wirklich einen Haufen Potenzial. Da gibt es verschiedene Bereiche, wo wir Chancen könnten nutzen. Ich sehe vor allem dort, dass wir weniger allein machen und mehr zusammen. Das heisst, innerhalb der Branche, dass man versucht, ein bisschen wegzukommen von vielleicht zum Teil vorhandenen Gärtli-Denken und vielleicht auch mal über den Tellerrand raus schaut und schaut zum Beispiel im Tourismus, hey, wie macht es eigentlich das Gesundheitswesen und so versucht, gegenseitig voneinander zu profitieren. Weil das ist jetzt etwas, was in meiner ersten Zeit, als ich jetzt hier war, bei Graubünden Digital vor allem aufgefallen ist, dass man sehr, sehr in einzelnen Branchen noch denkt und dass eigentlich die Grundlagenprobleme eigentlich in jeder Branche die gleichen wären. Und so könnte man eigentlich wirklich sehr stark noch voneinander profitieren.
Aber eben, es werden Fördergelder, also eigentlich Steuergelder, werden für Privatwirtschaft eingesetzt. Kann das zum Teil nicht auch heikel sein, wenn man da gewisse privatwirtschaftliche Projekte sponsert, sage ich mal?
Klar, also wir sind uns der Verantwortung sehr bewusst, weil wir da mit Steuergeldern hantieren. Darum haben wir entsprechend auch wirklich gut formulierte Förderkriterien zuerst müssen entwickeln, die genau eben darauf abgestimmt sind, dass die Projekte unter dem Gesichtspunkt oder diesen Gesichtspunkt beurteilt werden. Und wenn wir das so machen, dann sehe ich da eigentlich keine Gefahr.
Jetzt Digitalisierung, das ist auch Konsens, das kann auch Risiken bedeuten. Stichwort Cybersecurity. Jetzt einmal, werden die eingereichten Projekte eigentlich auch auf Sicherheitsaspekte überprüft? Oder ist das so quasi etwas, was euch nicht interessieren muss?
Wohl, das muss unbedingt interessieren. Also wir haben ein breites Fachrätinnen-Netzwerk, das eben so breit muss sein, damit es auch wirklich aus allen Branchen nachher möglich ist, bei uns Projekte einzureichen und wir entsprechend Fachräte haben, die dort auch eben zum Beispiel einen Sicherheitsaspekt entsprechend beurteilen können. Was bedeutet das für die einzelnen Branche und die werden selbstverständlich auch unter diesen Gesichtspunkten entsprechend beurteilt.
Also der Grundstein für die digitalen Skills, die müssen eigentlich auch in der Schule geleitet werden. Ist Graubünden da auf dem Stand der Dinge oder gibt es da schon noch Aufholpotenzial, wenn man vielleicht auch mal über Kantonsgrenzen raus schaut?
Also wenn wir alles schon erreicht hätten, dann bräuchte es uns ja nicht mehr. Von dem her sind wir da, glaube ich, zwar auf einem guten Weg, wir sind dran, um gewisse Nadelstiche zu setzen, sind aber natürlich noch nicht am Ende. Also ich glaube wirklich, wir dürfen im Bereich Aus- und Weiterbildung noch mehr machen, weil das wirklich den roten Teppich für Graubünden ausleitet, um dann auch im Verhältnis zu anderen Regionen entsprechend gut dazustehen.
Als Marcel Meyer ist man auch der Mr. Digital von Graubünden. Wie steht es eigentlich mit der Privatperson? Also abgesehen vom Job, ist der Marcel Meyer vollständig durchdigitalisiert oder gibt es auch noch die analogen Seiten?
Es gibt sehr, sehr viele analoge Seiten. Ich wohne zum Beispiel in Gonters im Prättigau. Das ist so wirklich ein bisschen ein Bauerndorf, gerade mitten in der Natur draussen. Und zusammen mit meiner Familie und unserem Hund bin ich eigentlich in meiner Freizeit meistens dort anzutreffen.
Aber besteht das Verständnis für Leute, die beispielsweise so viel von der guten alten Zeit schwärmen, wo beispielsweise der Alltag so quasi mit handgeschriebenen Briefen, mit Vinylschallplatten, wo klare Trennung noch zwischen Arbeit und Freizeit war, dass man dem auch ein bisschen nachtrauert, trotz aller Digitalisierung und digitaler Transformation, die man weiss, sollte man machen?
Also ich bin sehr für ein Miteinander und nicht gegeneinander. Also ich glaube, ältere Generationen zum Beispiel können sehr, sehr viel von Jüngeren lernen und umgekehrt. Leute, die mehr digital affin sind, können von Leuten lernen, die das weniger sind. Und ich glaube, mit mehr Verständnis kommen wir auch zusätzlich viel weiter, als wenn man sich gegenseitig versucht zu bekämpfen.
Der Marcel Meyer weist auch darauf her, dass GR Digital regelmäßig Veranstaltungen macht, um Chancen, aber auch Risiken von der Digitalisierung aufzuzeigen.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Ja, in 3,5 Minuten ab 5:30 jetzt unsere Wochenserie auf RSO, die Hunde-Serie. Hunde, sie gelten nicht nur als der beste Freund vom Mensch, auch Weidetiere mögen ausgebildete Hirtenhunde im Herdenschutz so, als wären es ihre engsten Verwandten. Der Laurin Michael war auf Besuch bei einem Bauer im Kanton Graubünden, wo die Hunde selber ausbildet.
Ich bin Schkums und ja, ich sehe unter mir jetzt Schöf und auch Herdenschutzhunde. Und die gehören dem Flavio Hug. Er ist jetzt hier gerade neben mir. Du bildest selber die Herdenschutzhunde aus und züchtest die bald vielleicht auch schon selber. Was muss man so bei der Zucht beachten?
Aber die Zucht ist ganz wichtig, um zu schauen, dass sie eben die Herdentreue mitbringen, dass sie gären bei den Schafen sind und auch bei den Schafen bleiben. Und das Abwehrverhalten, dass sie, wenn etwas herkommt, Schaf, sich bemerkbar machen, bellen und sagen, hey, da ist die Grenze, bleib zurück. Und was auch noch sehr wichtig ist, ist, dass sie stabile Hunde, dass mit stabilen Hunden züchtet, die nicht vor allem verschrecken oder vorspringen oder so Angstspeiser ist, sondern dass sie wirklich herkommen können und sagen, ah, nicht gefährlich, wir gehen wieder zu den Schafen, alles okay. Das ist so das Wichtigste, finde ich.
Wie lange geht es, bis so ein Herdenschutzhund wirklich bereit ist für den Einsatz?
Also die kommen mit 3 Monaten die auf den Ausbildungsbetrieb und dann werden die bis 12, 15 Monate ausgebildet eigentlich und nachher gehen die dann an die Prüfung und die sind jeweils dann Frühling und Herbst werden die geprüft. Und dann nachher, wenn alles gut geht und eine Prüfung bestanden, ist er eigentlich ein offizieller Herdenschutzhund und darf dann weitermachen, ja.
Was muss man denn diesen Hunden beibringen, dass sie wissen, dass sie eben die Schafe beschützen müssen?
Ja, das Beibringen, dass sie die Schafe beschützen müssen, das kannst du grundsätzlich, meine ich, nicht. Du kannst sie einfach fördern und unterstützen. Aber wie gesagt, das müssen sie von Genetik, von Zucht her mitbringen, dass sie einen Beschützerinstinkt haben und auf etwas aufpassen wollen auch. Oder? Weil sie schauen die Schafe eigentlich an als ihre Familie, ihre Herde. Sie sind ein Bestandteil davon und ihre Schafe sind ihnen wichtig und das müssen sie von Geburt an mit haben. Sonst ja, ist er nicht geeignet für einen Herdenschutzhund.
So muss man das nicht denen beibringen, eigentlich, dass sie selber Schafe sind und dann die anderen beschützen müssen?
Nein. Ich glaube auch nicht, dass die denken, dass sie Schafe sind, denn sie fressen kein Gras. Nein, das ist ihnen das Wichtigste, ihre Herden. Oder auch wenn jetzt, weiß nicht, wenn die immer um Kind herum sind und mit der Familie hast und immer mit deinen Kindern da drin bist, dann beschützen die auch ihre Kinder, oder? Die haben einfach aufpassen und das soll nicht passieren. Das ist ihnen wichtig, ja.
Wie wissen denn die Hunde, welche das die Feinde sind und welche das die Freunde sind?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Hunde passen grundsätzlich einfach auf ihre Schafe auf. Und die haben nicht Lust, um irgendwie angreifen oder aggressiv werden oder kämpfen. Ich gehe davon aus, dass halt der Wolf gegen die Schafe vorgeht und der Hund nicht oder der Hund ignoriert und dann greift er ein. Dann lässt er sich das nicht gefallen, dass seinen Schafen eben etwas passiert.
Jetzt sind sie ja auf der Wiese eingezäunt, im Sommer auf der Alp. Dort gibt es ja nicht grundsätzlich überall Zäune, weil es viel ein grösseres Gebiet ist auch. Wie weiss denn der Hund, wenn er jetzt im Einsatz ist und wenn nicht?
Der Hund ist 24/7 im Einsatz, der ist immer parat. Wie gesagt, er hat seine Aufgabe und im Stall ist der Stall geschützt. Da sind Mauern um und Wände. Und dann merkt er auch, jetzt habe ich frei, da kann nicht viel passieren. Oder wenn du ihn ausnimmst aus dem Schaf und gehst spazieren mit ihm, dann schaltet er auch ab. Dann ist er wie ein normaler Begleithund. Aber sobald du anfängst, auf die Weide zu schicken und die Schäfchen um, glücklich, dann checkt er das sofort, dass er parat ist. Passt auf, springt um, schaut, tut übermarkieren.
Die Erfahrung mit dem Wolf hat man gemacht. Hat man dann aber jetzt auch gesehen, vielleicht von der Riss her, dass es besser geworden ist, seitdem die Hunde eingesetzt werden?
Also ich kann nur sagen, letzten Sommer hat unser Hirte gesagt, ohne diesen Hund wäre die Alp nicht mehr bestossbar. Er selber würde nicht mehr kommen und es ist auch keine Zumutung für jemand anderes. Weil wir können nicht überall Zäune, von topografischer Lage her. Und der Mensch, was will er machen in der Nacht, der sieht noch viel weniger als alle anderen Tiere. Und es ist sicher ein grosser Vorteil, wenn man Hunde dabei hat. Man kann nicht Riss ganz verhindern, das sage ich nicht, aber sie bewirken schon vieles, sie schaffen schon.
Und eben, wenn es jetzt 1000 Schafe sind, so eine grosse Herde, teilen sich dann die Hunde auch ein bisschen auf, so, dass der eine vielleicht ob der Herde ist, der andere rechts, links, unten, dass es ein bisschen so auf jeder Seite auch geschützt ist.
Die Hunde verteilen sich eigentlich in der Herde. Es gibt einige, die mit drin liegen oder am Rand oder eben oben dran, wie du gesagt hast. Und gleich ist einer, zwei, sind so ein bisschen aufpassen, die schauen, was passiert. Und dann, wenn einer anfängt zu bellen und drauf lossäckelt, dann schauen die anderen auch, schauen, was passiert und gehen mit. Also selbst schon, sie verteilen sich und haben aufpassen. Ja. So Teile schlafen dann und andere passen auf. Das ist so wie ein Militär ein bisschen mit Wachschieben. So. Ja, vergleichbar.
Merci vielmals und dann weiterhin viel Erfolg bei der Zucht und auch bei der Ausbildung der Hunde.
Danke vielmals.
Der RSO-Reporter, der Laurin Michael, er hat beim Flavio Hug können vorbeigehen. Der Flavio Hug, wo Herdenschutzhunde ausbildet wird, morgen im dritten Teil von dieser Wochenserie den Lawine- und Geländesuchhunde. In der Gemeinde, an der dort haben sich im positiven Sinn drei Buben können durchsetzen mit ihrem Projekt vom Pump Track in der Val Schontz. Vor drei Jahren sind die dort noch Fünftklässler. Ist ihnen eben die Idee gekommen, eine derartige Anlage in den Deer zu bauen. Und die Anlage die wird schon bald eröffnet. Es berichtet der Laurin Michael.
3, 2, 1, Pumptrack Val Schontz!
So heisst das Projekt vom neuen Pumptrack in Andir. Das ist so eine Buckelpiste, wo man mit dem Velo, Scooter oder einem Skateboard drüber fahren kann. Entstanden ist das Projekt wegen 3 13- und 14-Jährigen aus Andir: Gianna Waser, Maurus Staubli und Valerio Müller. Vor 3 Jahren hat alles angefangen, wie der Maurus Staubli sagt.
Wir waren an meinem 11. Geburtstag in Flims auf dem Pumptrack. Und das hat uns so gefallen, dass wir auch einen wollten. Und also wir sind etwa gleichzeitig auf die Idee gekommen und wollten das dann eben organisieren.
Ihre Eltern haben die drei direkt unterstützt. Und auch die Gemeinde hat die Idee gut gefunden und Land zur Verfügung gestellt. Was klar war, es geht lang. Trotzdem wollten die Jugendlichen nicht aufgeben und weitermachen. Vor allem etwas hat sie motiviert, wie Gianna Waser sagt.
Wir haben so überlegt, man muss immer lang fahren und dann müssen uns immer die Eltern bringen und die haben auch nicht immer Zeit. Und mit dem Posten gehen ist man also halt nicht wirklich das Beste. Und dann haben wir überlegt, wäre doch cool, wenn es wirklich in der Nähe oder sogar im Dorf einen Pumptrack gibt.
Nach der Idee und dem ersten Telefonat war auch recht schnell klar, das wird teuer. 180'000 Franken kostet das ganze Projekt. Darum haben sie verschiedene Gemeinden aus der Region, Stiftungen und Firmen angeschrieben, sagt Valerio Müller.
Vor allem Firmen in der Region waren sehr grosszügig. Ein paar Stiftungen, Privatpersonen. Das ganze Tal, Schams, Afers, Rheinwald und auch sonst die Umgebung. Und ja, es ist schön zu schauen, wie einfach alle so helfen und mitmachen. Es gibt ja auch Sponsoring, zum Beispiel durch Material oder so.
Das ganze Projekt sei sehr aufwendig gewesen, sei es administrativ oder auch organisatorisch. Weil die Jugendlichen noch in der Schule sind, haben sie Unterstützung der Eltern gebraucht.
Also sehr, vor allem gerade so, wir einen Verein gegründet und so Bankkonto und so, dort unterstützen sie es schon.
Nach 3 Jahren ist das Projekt Pumptrack Valchance auf der Zielgerade. Ganz zur Freude von Maurus, der Gianna und dem Valerio.
Also ich bin auch froh, weil es jetzt schon eine lange Zeit war und es war immer unser Traum, um einen Pumptrack in an dir zu haben. Und es ist wirklich cool jetzt, dass das endlich realisiert wird.
Man hat lange warten und dann hast du wie so den Lohn dafür, wie hart du dafür gearbeitet hast.
Also ich finde es auch cool. Man hat jetzt lange darauf eingeschafft und das ist jetzt wie auch der Alltag, dass man es geschafft hat.
Und die drei sind sich sicher, dass der Pumptrack in dir noch lange gebraucht wird. Sei es von ihnen oder auch von anderen.
Ja, und letzte Woche hat die letzte Bauphase angefangen. Bei der kommt der Belag drauf und der Pumptrack wird fertiggestellt. Eingeweiht wird die Anlage in Andir dann etwa Mitte September. So, 17 Minuten vor dem 6 ist es jetzt denn gerade. Und damit ist es das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Dienstag, am 9. Juli. Das kann nachgelost werden im Internet auf rso.ch oder auch als Podcast. Das nächste Magazin, das gibt es wieder morgen am Mittwoch, wie gewohnt, ab 4:15 Uhr. Natürlich noch hier auf RSO. Am Mikrofon sagt für heute auf Wiederhören der Martin De Plazes. Einen guten Abend. Talken.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.